Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Vier Musiker laufen über einen Zebrastreifen. Das Foto, das davon entsteht, wird 1969 zur absoluten Legende. Es landet auf einem Albumcover und macht diesen Zebrastreifen weltberühmt. Die Abbey Road, von der ich spreche, im Londoner Stadtteil Westminster, ist bis heute ein Pilgerort für Beatles-Fans. Und was gemeinsam mit dem Zebrastreifen berühmt wurde, das ist das Abbey Road Studio. Und zu dessen 90. Geburtstag ist jetzt ein Buch erschienen, geschrieben vom britischen Musikjournalisten David Hepworth. Abbey Road, die Geschichte des berühmtesten Studios der Welt. Fabian Elsässer hat das Buch gelesen.
It's a great studio. The staff, all the people who work here are fantastic engineers and the people who record there are pretty good too.
Sir Paul McCartney fasste das Erfolgsrezept der Abbey Road Studios augenzwinkernd mal so zusammen. Dort arbeiten fantastische Toningenieure und die Leute, die dort aufnehmen, sind auch ziemlich gut. Die Beatles waren dort, Pink Floyd, Deep Purple, Oasis, Adele, im Grunde alle bekannten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und zwar längst nicht nur aus der Populärmusik, auch aus der Klassik. Zum Beispiel der Violinist Yehudi Menuhin mit dem London Symphony Orchestra. Denn eröffnet wurde Abbey Road 1931, lange bevor auch nur die leiseste Idee von Popmusik existierte. Musik wurde weitgehend mit nicht-elektrischen Instrumenten gemacht, oft von großen Orchestern. Und für die braucht man große Räume mit speziellen akustischen Eigenschaften, was wiederum für einen guten Klang sorgt. Das rettete den Studios in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre das Leben. Da öffneten sie sich für die Produktion von Filmmusik und auch der legendäre John Williams nahm dort auf, etwa die Titelmelodie des ersten Indiana Jones Kassenschlagers.
John Williams erklärte, dass das Studio 1 in der Abbey Road eine sensible Akustik hat, womit bestimmte Nahaufnahmen des Orchesters aufgezeichnet werden können und zugleich auch die volle Blüte des Saals.
Außerdem gehörte Abbey Road von 1931 bis zu deren Untergang im Jahr 2011 der mächtigen britischen Plattenfirma EMI. Geld und Zeit waren also im Überfluss vorhanden. Deshalb war das Studio technisch immer auf dem neuesten Stand, aber in gemächlichem Tempo und stets nach eigenen Regeln. Hepworth beschreibt das am Beispiel des Kompressors, einem Gerät, das vereinfacht gesagt Lautstärken anhebt und für bessere Durchsetzung einzelner Instrumente sorgt. In der Abbey Road wurde er nicht mal ebenso eingekauft, sondern erstmal gründlich umgebaut.
Es wird gemunkelt, dass die einzig übrig gebliebene Komponente des amerikanischen Altec-Kompressors, nachdem die Männer im Klanglabor ihre Arbeit beendet hatten, eine Lautstärkeanzeige an der Vorderseite des Gehäuses war. Erst dann installierte man ihn in den Studios. Und hier liegt der Grund dafür, dass Platten ab Anfang der 60er in den Abbey Road Studios so klangen wie nirgendwo anders auf der Welt.
Es war also Handwerk mit Hingabe, das da in Gottes musikalischem Flugzeughangar betrieben wurde, wie die britische Band XTC den Ort einmal ehrfurchtsvoll nannte. Das gab es zwar auch in anderen Studios, in denen berühmte Alben entstanden sind. In der Regel interessieren sich aber nur die Nerds unter den Musikhörern für das Kleingedruckte auf Plattenhüllen, sagt Hepworth. Wo die Musik aufgenommen worden ist, bleibt meist unbekannt. Dass es der Abbey Road anders ging, liegt seiner Meinung nach an diesem vermaledeiten Beatles-Cover.
Das Gebäude Nummer 3, Abbey Road, ist das einzige Indiz dafür, dass es irgendwann einmal eine Firma mit dem Namen EMI gab. Und das im Grunde genommen nur wegen einer Entscheidung von vier jungen Millionären im Jahr 1969, die scheinbar nichts Besseres zu tun hatten, als über einen Zebrastreifen zu schlendern und dabei sechs Fotos schießen zu lassen.
Der Mythos des Orts verhinderte, dass er nach dem Ende von EMI von Investoren in Luxuswohnungen umgewandelt wurde. Heute steht er unter Denkmalschutz. David Hepworth erzählt ausgesprochen gründlich, würdigt die Frauen, die im Vinylschnitt wichtige Arbeit leisteten, erklärt Tauchspulenmikrofone und Mischpulte. Seine Abbey Road Chronik ist ein brillantes Stück Popgeschichte, von Alan Tepper kongenial übersetzt. Leser, die vielleicht nicht so detailversessen sind, könnten sich hier und da etwas im Text verlieren, angesichts dieses Informations- und Analyseüberflusses. Die erwähnten Nerds, die schon immer noch das letzte Kleingedruckte auf einer Albumhülle gelesen haben, die werden bei jeder Seite vor Vergnügen quietschen.